Wie erkläre ich's Oma? Was ist denn eine Lesebühne? Fragt mich meine Oma, weil sie wissen will, was ich so mache. Sie fragt dann auch, was macht denn deine Schreiberei? So als wäre Schreiben ein putziges kleines Haustier, das lustige Dinge macht. Niedlich in eine Box kriechen oder auf einem Roboterstaubsauger sitzen und erhaben aussehen. Wenn doch meine Schreiberei ein Haustier wäre, dann könnte ich's filmen und ein YouTube-Star werden. Ich müsste nie wieder was Vernünftiges tun, weder Gemüse essen noch meine Steuern erklären. So stelle ich mir das ungefähr vor. Aber wie mache ich das der Oma begreiflich? Was ist denn YouTube? Fragt sie derweil. Himmel, ich muss bei Adolf und Eva anfangen. Wir erzählen Geschichten, die erlebt klingen, Texte fürs Publikum, sage ich. Gibt es Texte, die nicht fürs Publikum sind? Guter Punkt, denke ich und überlege. Texte wie Feuchtgebiete sind wohl für niemanden gut geeignet. Gut, wir machen sowas wie Comedy, aber wir lesen vom Blatt ab. Ihr macht euch zum Affen wie Mario Barth? Nein, Oma, sowas doch nicht. Sie bemüht sich so, mitzuhalten mit der Zeit, dem Englisch und all den Apfelprodukten. Mein Cousin Stefan nennen alle nur Stevie, weil es Englisch und hip ist. Sie kriegt das nicht gebacken und sagt stattdessen Steffi und wir lachen darüber. Sie lacht auch mit, auch wenn sie den Witz daran nicht versteht. Get Shorties kann sie erstaunlich gut aussprechen, weil Brunch wird es schon schwieriger. Aber sie verwendet das Wort Branch gewissenhaft, wenn sie sonntags von einem ihrer vielen Enkel eingeladen wird und ihre Freundin hinterher fragen, wo sie denn wieder zum frühen Mittagessen gewesen sei. Meine Oma hat einen zerfledderten alten Atlas. Und wenn ihre vielen Enkelkinder um die Welt reisen, dann schicken alle Postkarten, selbst wenn sie es nur nach Stuttgart schaffen. Alle Postkarten hängt sie mit einer Reißzwecke an die Wand im Schlafzimmer über ihrem Bett. Für sie macht es keinen Unterschied, ob die Karte aus Berlin stammt oder Melbourne. Und dann schlägt meine Oma ihren Atlas auf. Der ist so alt, auf der ersten Seite steht ihr Name noch in altdeutscher Schrift. Sie schaut, wer gerade wo ist und markiert Land und Stadt mit einem kleinen Bäberle, auf den sie gewissenhaft den Namen desjenigen schreibt, der die Postkarte schickte. Michael ist mit MI abgekürzt, Matthias mit MA. Mit ihrem System geht nichts schief. Inzwischen klebe ich mir ein Bäberle mit CA auf die Stirn, wenn ich sie besuchen komme, weil meine Oma mich dauernd mit meiner Cousine Regina verwechselt. Ich bin kein Weltenbummler. Meine Reisen mache ich auf dem Papier. Und immer will sie lesen, was ich schreibe. Ich trage also jeden neuen Get Shorties Text zu ihr und sie liest, was ich geschrieben habe. Meine Oma ist schon 93 und braucht oft mehrere Anläufe. Nach zwei Seiten ist sie müde und pausiert. Und wenn sie den Anfang vergessen hat, einen Tag später fängt sie von vorne an. Anschließend ermahnt sie mich dann mit erhobenem Zeigefinger: Darfst aber nichts Schlechtes über deine Mutter schreiben. Über alle anderen Menschen darf ich herziehen, wie ich will. Sie meint, der Herrgott hat viel Humor, sie hat einen guten Draht zu ihm, sie wird es schon wissen. Meine Oma war noch nie bei einer Lesung von mir. Ich bin alt, sagt sie, wenn ich sie frage. Autofahren bekommt ihr nicht, die Beine tragen schon lange nicht mehr dahin, wo sie hin will. Das letzte Mal in Aktion sah sie mich auf einer Theaterbühne in der 8. Klasse und die Bühne stand in der Aula meiner Gesamtschule. Wirklich herzig war, dass sie gar nicht so sehr nach mir geschaut hat, sondern sich immer wieder umdreht, um zu prüfen, ob die Leute auch an den richtigen Stellen lachen. Menschen, die nur schmunzeln, mag sie nicht. Damals in der 8. Klasse hatten wir das Stück als Gruppe selbst geschrieben. Ich spielte Tante Jutta aus dem Osten. Der örtliche Friseur kam, um uns zu schminken und die Haare herzurichten. Er hat mir eine graue Perücke verpasst. Mein Kostüm bestand aus einem blauen, biederen Rock, den meine Eltern mir für den Abschlussball der Tanzschule gekauft hatten, einer Bluse von Mutti und einer Strickjacke von Oma mit einem ländlichen Motiv. Wiesen und Kühe. Ich sollte mit sächsischem Akzent reden und sehr reinlich sein. Ich fühlte mich so in meine Rolle ein, dass ich meiner Mutter den Handstaubsauger aus der Küche klaute. Sie hat mich nie drauf angesprochen. Sie hat drei Kinder und es einfach akzeptiert. Dinge verschwinden, wenn man Kinder hat. Zeit, Geld, Nerven, der Verstand und eben der Handstaubsauger aus der Küche. Und so kam ich auf die Bühne mit einer Monsterhandtasche, die ich mäulesmühlenmäßig vor der Brust vor mir hertrug. Als ich den Staubsauger aus der Handtasche holte und anfing, die Bühne zu saugen, brüllte der Saal. Und ich dachte, ja Leute, das ist es, das will ich machen. Dieses Publikum hat von meiner Oma die Bestnote bekommen. Heute wäre es ein Like. Sie hat es sogar in ihrer akkuraten Schrift in ihren Kalender eingetragen. Also nicht den Termin des Theaterstücks, sondern das Lachen und Johlen der Leute. Ich stellte mir unweigerlich vor, wie meine Oma sich in der ersten Zeile ihres Nachtgebets beim Herrgott beschwerte über dieses humorlose Volk im Schultheater, wäre der Abend anders verlaufen. Glaub bloß nicht, dass man sich einfach hinsetzen kann und nichts zu tun braucht. Da ist doch Mitarbeit gefordert, erklärte sie mir etwas später, als ich mit ihr in der Stadthalle saß, wie immer im Publikum. Ich wollte alles richtig machen. In der Bücherei zum Beispiel, da trauen sich die Menschen ja nicht mal laut zu atmen. Warum denn? Fragte sie empört. Sie stellen bei einer Veranstaltung die Bier- und Weingläser so leise ab, als wäre ein schlafendes Baby anwesend. Ich hatte zu dem Zeitpunkt erst Chucky, die Mörderpuppe, gesehen und assoziierte wild, ob dieses schlafende Baby die Besucher hinmetzelt, wenn man es weckt. Aber das hatte sie wohl nicht gemeint. Sie meinte die Zusammengehörigkeit, wenn man gemeinsam etwas erlebt. Sie meinte diesen Moment, wenn man den Menschen neben sich anguckt, prüfend, ob der es genauso lustig findet und man dann gemeinsam losprustet. Kapiert habe ich das aber erst später. Ich habe mal in einer Bahnhofsmission einige Kurzgeschichten gelesen. Es war kalt und regnerisch. Manch einer verirrte sich wegen des Wetters zu mir, nicht wegen meiner Texte. Ich las gegen den Mief eines obdachlosen Hundes an und jedes Mal, wenn ich mit einer Geschichte geendet hatte, erzählte mir der zahnlose Mann am anderen Ende der Leine seinerseits eine Geschichte. Eine über den Hund, ein Dackel namens Edo. Der muss ein treuer Freund gewesen sein. Gut zuhören konnte er. Er bekam auch eine Bestnote von mir, allein deshalb, weil er sein Herrchen erst gehen ließ, als ich fertig gelesen hatte. Das nenne ich Anstand. Meiner Oma hätte Edo gefallen. Ich hätte auch gern geschrieben, erzählt sie mir an einem Samstagmorgen, die Seiten meines neuesten Textes noch in den Händen. Ich frage nicht, warum sie es nie getan hat. Es ist eine dumme Frage. Es sind nicht die anderen, die uns so etwas erlauben, wir sind es selbst. Und diese Form von Egoismus ist ihrer Generation völlig fremd. Der Familie Zeit stehlen, sich zurückziehen und Gedanken formulieren, wäre ihr nie in den Sinn gekommen. Heute wären genügend Gedanken und Zeit da, auch Mut. Doch die Hände zittern, der Stift schreibt nicht mehr das, was im Kopf so los ist. Die Worte gehen auf dem Weg zur Hand verloren. Was würdest du denn erzählen, frage ich stattdessen. Die Gedanken sind ja noch intakt. Ich habe mal ein Klavier gerettet. Dein Vater, schimpfte sie, wollte es nicht reparieren lassen. Seine ganze Kindheit hat er das arme Ding malträtiert und nun sollte es als Attraktion auf dem Volksfest verhauen werden. Wäre er damals nicht schon größer gewesen als ich, ich hätte ihn ein letztes Mal übers Knie gelegt. Was wollte er damit machen? Er hat Lose verkauft. Die Gewinner sollten mit einer Axt oder einem Hammer drauf einschlagen dürfen, bis es hin ist. Heute, denke ich kurz, bezahlt man Geld dafür, um auf einem Schrottplatz mit einem Vorschlaghammer auf ein Auto einschlagen zu dürfen. Moderner Frusterbau, auch keine neue Erfindung. »Wie hast du das Klavier gerettet?«, fragte ich. »Ich habe am Abend vorher ein Seil drum gebunden und es im Dunkeln heimgezogen, einfach die Hauptstraße entlang. Es hatte Rollen unten.« »Ja, und dann?« »Dann habe ich es in die Scheune gestellt. Dein Vater war ja schon Student, der wohnte nicht mehr bei mir. Das Fest war schon vorbei, bis er merkte, dass ich es gestohlen hatte.« »Aber es war doch kaputt.« Sie strich sich den beerefarbenen Rock glatt. Hatte der gar nicht nötig, er sah tadellos aus. »Ich bin doch auch noch da«, sagte sie. Der Rest steht unausgesprochen im Raum. Ich sehe mich um, kein Klavier da. Das Sofa ist noch das alte, seit sie umgezogen ist in die kleine Wohngruppe. Das Ding hat mich schon immer fasziniert. Ein graues Ungetüm, die Sitzfläche besteht aus drei Hubbeln. Wenn man drauf sitzt, sinkt man wie ein Stein in ein tiefes Meer. Ich reiche mit der Nasenspitze nur noch bis zur Tischplatte. Mein ganzes Leben, selbst als Erwachsener noch, habe ich diesen Blickwinkel auf meine Oma, von schräg unten, knapp über dem Tisch. Auf dem Tisch liegt immer eine Tafel Neusett-Schokolade, wenn ich da bin. Ich hasse Neusett, doch ich habe bis heute jede Tafel aufgegessen, ihr zuliebe. Ist das Klavier nun doch verschrottet, letztendlich, fragte ich. Meine Oma grinste schelmisch. Nein, ich habe doch gesagt, ich habe mal ein Klavier gerettet. Ich schaute nur fragend. Dein Cousin Heiko hat es genommen. Er hat es sogar reparieren lassen. Inzwischen kommt einmal die Woche ein Lehrer. Heikos Mädchen bekommen jetzt Unterricht. Da musste ich auch lächeln. Gut gemacht, Oma. Bei Facebook bekommen sie einen erregten Daumen. Beim Bachelor eine Rose, bei Tumble ein Herz, bei Datingseiten ein Küssle und bei Heidi ein Foto. Hier bei uns bekommen sie immer einen Text, der erlebt klingt, weil eine Geschichte immer dann lebt, wenn man sie erzählt. Willkommen bei der Gechortes Lesebühne.